Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Herzlich willkommen, Folge 29, Dreierkette VBH 2.0. Es ist tatsächlich der zweite Versuch dieser Folge. Uns haben in den letzten 3 Wochen boshafte, verzweifelte Nachrichten erreicht aus unserer Hörerschaft. Wer ordnet uns endlich mal wieder diese hochkomplexe, moderne Fußballwelt ein? Wo ist meine Dosis Dreierkette VBH? Wir sind wieder da. Aber bevor ich jetzt hier tiefer hinein starte und euch allen erstmal erkläre, warum wir jetzt nach 3 Wochen es wieder unser Comeback geben, erstmal ein wunderschönes Hallo. Einmal über den Teich nach Washington. Grüß dich, Hannes, wie geht's dir?
Ja, salute Walle, servus Brian, schön euch zu sehen. Es ist wirklich lange her, dass wir in dem Format aufgenommen haben. Mich freut es super, dass es jetzt geklappt hat. 2 Stunden vor dem Champions League-Finale sitzen wir hier. Mir geht's gut. Ich muss sagen, ich hab euch echt vermisst, Jungs, mir hat das gefehlt. Vor allem, es ist eine unfassbare spannende Zeit in der Saison, wo wir keinen Termin gefunden haben. Aber jetzt hat es Gott sei Dank geklappt, deswegen freut es mich sehr und ich freue mich, die nächsten 59 Minuten mit euch über die Fußballwelt zu quatschen, die uns so begeistert. Was sagst du dazu, Noah?
Ja, auch alles herzlich Gute und Hallo aus Konstanz. Bei uns ist es so heiß, Alter. Ich bin gerade draußen gewesen und ich bin zum Glück wieder drinnen. Weil es ist so heiß. Heißer als in Barcelona, habe ich gehört, sagen die Spatzen vom Dach. Und es ist wirklich extrem warm. Ich schwitze hier vor mich hin und habe Bock, einfach zu quatschen jetzt. Vor allem, weil ich gut informiert bin über die aktuellen Prozesse.
Ja, Brian, kann ich direkt relaten. Hier in Berlin, es ist sau heiß. Es ist wirklich abnormal heiß. Hier steht die Luft. Wir hatten halt morgen auch so ein kurzes einen kurzen Sommerschüttler, wir hatten sogar noch ein kurzes Wetterchen bekommen, aber es ist wirklich brutal heiß, deshalb weiß man, wenn mir irgendein Rauschen im Hintergrund hört, das ist no joke der Ventilator, also wirklich hier, du verreckst vor Hitze. Aber in DC ist es bestimmt auch nicht kalt.
Genau, das wollte ich sagen, das machen die Amerikaner ganz gut, wir haben momentan gerade auch 30 Grad oder 31 Grad, also heute ist auch ein unfassbar schöner Tag draußen, aber hier gibt es ja AC, also die ballert hier, also mein einer Mitbewohner, der kümmert sich wirklich darum, dass wir hier mit Jogginghose und Pulli rumlaufen müssen. Ich habe wirklich eine lange Hose an, weil es einfach cold ist in der Wohnung. Aber nee, draußen ist wunderschön. Heute ist auch Pride Day hier in DC. Es gibt eine große Pride Parade. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Ich glaube, das ist nächste Woche. Aber nee, heute ist ein sehr schöner Tag hier in Berlin, hier in Washington. Aber ja, warm ist mir leider nicht. Mir ist ehrlich gesagt in meiner Wohnung gerade kalt.
Aber sorgen wir für warme Gedanken, Hannes.
Ihr sorgt für warme Gedanken, Jungs.
Klar. Ach so, ich muss noch mein T-Shirt abziehen.
Ja, bitte. Was soll das nur?
Ach je, tatsächlich ist aber auch ganz, nur weil du gerade gesagt wegen diesem Pride Day. Ich glaube, ich weiß nicht, wann der in Berlin ist, aber jetzt gerade ist auch ein Event. Und zwar fangen, glaube ich, morgen die Special Olympics in Berlin an. Das heißt, auch die ganze Straße vor zum Brandenburger Tor ist gesperrt und alles. Bin mal gespannt. Also hier Sport kennt keine Sommerpause. Genau, sollen wir eigentlich direkt zum Fußball kommen, weil es ist verdammt viel passiert. Also wir können ja noch schnell einordnen, wir haben die letzten 3 Wochen nicht hinbekommen, einerseits einen Termin zu finden, bei dem wir alle können, deshalb haben Brian und ich ja die kurze Zweierfolge aufgenommen und dann haben wir tatsächlich letzte Woche, also heute vor einer Woche, glaube ich, eine Folge aufgenommen, nur um nach knapp 45 Minuten zu merken, dass Brians WLAN-Verbindung nicht gut genug war und die Folge nie gespeichert wurde. Das heißt, alle unsere klugen Gedanken bezüglich des letzten Bundesliga-Spieltags, DFB-Pokalfinale, etc. waren alle weg. Das holen wir jetzt natürlich alles nach. Holen wir alles nach. Wir sind da und stärker denn je. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, der 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23 ist jetzt schon eine ganze Weile her. Brian und ich haben es ja mal kurz eingeordnet. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt nicht mehr so en Detail drauf ein. Hat eh schon alles jeder 5-mal gehört. Was mich jetzt allerdings interessieren würde, ist es ja in der Zwischenzeit extrem viel passiert seitdem. Also einerseits personell, das heißt in diesem ganzen Fußball-Business. Andererseits hatten wir aber auch noch verschiedene Relegationsspiele. Wir hatten noch ein DFB-Pokalfinale, der Transfermarkt hat angefangen. Und jetzt interessiert mich erstmal so, wie habt ihr nach diesem Spektakel 34. Spieltag den allgemeinen Fußball denn jetzt noch so verfolgt die letzten 3 Wochen? Also wie sah das bei euch so aus?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge das immer ein bisschen mit der Zeitverschiebung von 6 Stunden. Das heißt, alles, was in Europa passiert und was für Furore sorgt und worüber sich die Medien aufregen, wenn ich aufstehe und auf mein Handy schaue, dann hat sich schon ein bisschen geklärt. Das ist ganz witzig. Es gibt Transfergerüchte, es gibt irgendwelche Aufruhr in der medialen Welt. Dann wird 3 Stunden diskutiert, dann ist es geregelt. Aber ich stehe dann auf und dann ist es geregelt. Aber nee, ich meine, ich hab so aktiv verfolgt wie immer eigentlich. Das Ende der Bundesliga-Saison habe ich im Central Park in New York verfolgt, war deswegen nicht bei der Aufnahme dabei. Das war ganz witzig, weil ihr habt in der Gruppe geschrieben, meine Eltern haben mir geschrieben, mein Cousin, der Dortmund-Fan ist, hat mir geschrieben. Und es sah ja eine Zeit lang danach aus, dass Dortmund es schafft, letztendlich dann doch nicht. Aber das war ganz witzig und die Rest der Fußballwelt verfolge ich ganz normal. Es ist unfassbar spannend, du hast gerade gesagt, der Transfermarkt, der ist ja wirklich verrückt. Also, ich glaube, so ein Transfermarkt, vor allem so wenig Tage von dem Transfermarkt sind jetzt schon so crazy gewesen im Vergleich zu anderen Transfermärkten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die Transfers sprechen wollen.
Nee, da kommen wir nachher noch später genauer dazu. Das wollten wir noch ein bisschen genauer ausführen. Aber mich hat jetzt erstmal sportlich interessiert, weil also die ganzen Relegationsspiele, DFB-Pokalfinale, alles, was das anging. Also, ob ihr das auch verfolgt habt oder ob bei euch nur als Hintergrund, bei mir war nämlich irgendwie nach diesem 34. Spieltag ziemlich die Luft raus und mich hat es irgendwie nicht mehr so interessiert. Aber wie war das jetzt zum Beispiel, Brian? Also, du bist ja schon eher noch der wirklich dann jedes Spiel noch so eher verfolgt. Warst du dann doch noch drin so ein bisschen oder war es dir auch nach dem 34. Spieltag genug dann?
Schwierig zu sagen. Ich habe da auch also drüber nachgedacht, weil ich heute auch in Twitter drüber gelesen hatte, dass viele auch jetzt gerade sich gar nicht so sehr aufs CL-Finale freuen, weil irgendwie so viel Fußball gerade war, jetzt auch in den letzten Wochen mit Relegation, mit DFB-Pokalfinale, mit 34. Spieltag. Und ja, ich finde es schwierig. Ich habe das DFB-Pokalfinale ja geschaut, aber zum Beispiel Relegation nicht. Und ich fand, ich bin tatsächlich traurig, dass am Wochenende keine Bulli ist. Aber irgendwie hat sich jetzt auch aufgrund des Sommers mir so ein bisschen, sind andere Themen bei mir in den Vordergrund so ein bisschen gerückt. Und Klausurenphase zum Beispiel. Und ja, das dementsprechend kann ich es gerade verkraften, dass es nicht Fußball ist. Ich freue mich tatsächlich schon aufs Finale heute Abend. Aber ich glaube, die Sommerpause tut allen ganz gut.
Ja, also ich habe es ja kurz angesprochen, wegen der Zeitverschiebung geht Fußball Europa an mir leider ein bisschen vorbei. Von den Relegationsspielen konnte ich keinen schauen. DFB-Pokalfinale konnte ich auch nicht schauen. Ich kriege das dann alles mit oder verfolge es ein bisschen im Live-Ticker, aber Spiele schauen ist bei mir jetzt echt lang her. Das letzte Spiel, was ich geschaut habe aktiv, war Schalke Bayern hier in einer FC Bayern-Fan-Kneipe. Und freue mich deswegen jetzt gerade mega, dass das Champions League-Finale ist. Ich hatte mir eigentlich überlegt, irgendwo hinzugehen, aber die Stadt, ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist alles abgesperrt. Die Pride Parade nimmt wirklich die gesamte Innenstadt ein. Deswegen gucken mein Mitbewohner Jarvis, den ich jetzt grüße, der da chillt, und ich das Champions League-Finale einfach hier zu Hause.
Ja, stark, ist auch gut. Ganz ehrlich, ich gucke es auch zu Hause an, weil dann kann man sich auch mal ein bisschen besser so auf das Spiel fokussieren. Und ich muss aber auch sagen, dass bei mir jetzt noch nicht so die Riesenvorfreude da ist. Es gab schon andere Champions League-Finals, wo bei mir auch ein bisschen mehr Fieber aufgekommen ist. Da muss man vielleicht kurz mal zur Einordnung sagen. Also, Hannes hat es vorhin kurz angesprochen, wir sind tatsächlich 2 Stunden vor dem Champions League-Finale. Wir haben es nicht hinbekommen, morgen einen Termin zu finden, bei dem wir alle Zeit gehabt hätten, dass wir das Champions League-Finale noch mit reinnehmen können. Aber wir können ja nachher mal ein bisschen anteasern und so unsere Einschätzungen dazu noch abgeben. Tatsächlich wollte ich jetzt aber mal ganz kurz über die Relegationsspiele auch reden, weil es war ja jetzt am Ende des Tages eigentlich an Fußballdrama nicht mehr wirklich zu. Hannes, was geht bei dir?
Ich sitz halt bei mir hier im Wohnzimmer, weil ich in meinem 8 Quadratmeter Zimmer keinen Stuhl habe. Und da passt auch kein Stuhl mehr rein, weil ich mir ein neues Bett gekauft habe. Und mein einer Mitbewohner ist gerade runtergegangen, hat gesungen, ihr habt es mitbekommen. Ja, nee, ihr kriegt hier mein Leben live mit.
Kannst du mal Grüße ausrichten? Wir sind hier on air.
Ja, Grüße an Jarvis und an Douglas.
Ah, nee. Also, was ich eigentlich sagen wollte, Relegation, es war ja eigentlich ein Fußballdrama nicht mehr zu überbieten. Also wirklich Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Der HSV hat sich schon als Aufsteiger gefeiert, als sicheren Aufsteiger. Müssen sie nochmal in die Relegation. Und jetzt turns out, sie haben es wirklich wieder einmal nicht geschafft. Also, ich glaube, jetzt kommt dann die 6. Saison HSV, zweite Liga. Das ist schon der Wahnsinn.
Finde ich nicht. Also, es war ja klar, dass sie es nicht schaffen. Also,
Aber
deshalb.
auch, Aber auch, also war es für dich klar, weil sie den Aufstieg schon gefeiert haben, oder war es für dich von Anfang an klar, oder war es für dich klar
Relegation
in der Konstellation?
Einfach, also die Relegation ist ja ein zutiefst unfairer Mechanismus, ein Spielprinzip, warum auch immer das gemacht wird, also halt aus Geldgründen, aber es ist halt total unfair. Und natürlich verliert da der Zweitligist in den meisten Fällen, weil der einfach schlechter ist, schlechteres Spielermaterial hat. Natürlich. Ja, aber ja, ich habe mich gestern mit meinem Vater drüber aufgeregt, weil er auch gemeint hat, toll. Aber scheiße ist das. Scheiße.
Ich muss jetzt kurz nachfragen. Was meinst du denn? Es geht da um Geld. Meinst du, dass die Einnahmen von diesen zwei Spielen, meinst du, die verändern jetzt den Fußball komplett für diese Mannschaften oder was?
Nee, ich meine, es geht eher darum, dass die DFL halt nochmal Einnahmen macht. Glaube ich, aber ja.
Genau, das Relegationssystem war ja, also das Relegationsspiele gibt es ja nicht schon immer. Also eine Zeit lang sind einfach drei Mannschaften runter, drei Mannschaften hoch. Und dann hatte man, glaube ich, 19, Ende der 80er, glaube ich, oder Anfang der 90er hat man das Relegationssystem wieder eingeführt. Und seitdem wird das eben wieder ausgespielt.
Seit 2008, 2009 besser gesagt sogar.
Aber dann wurde es pausiert von Ende der 90er bis dahin. Okay, jetzt habe ich die Daten durcheinander gebracht.
Ja, 2008, ja. 2009, erstes Relegationsspiel, Cottbus gegen Nürnberg, 3-0 und 2-0 gewinnt Nürnberg. Interessanterweise da der Zweitligist. Und dann das einzige Mal noch mit Union gegen Stuttgart, wo der Zweitligist gewonnen hat. Aber sonst immer der Erstligist.
Aber das können wir ja vielleicht noch jetzt gleich ein bisschen näher im Detail diskutieren. Denn eigentlich, ich denke gar nicht, dass es so ein scheiß System ist. Denn viele Leute sagen ja, der Erstligist gewinnt immer. Das ist unfair. Aber ich denke mir, der Zweitligist ist ja wirklich eine Mannschaft, die durchgehend positive Ereignisse die ganze Saison über gefeiert hat, die durchgehend besseren Fußball gespielt hat als die anderen Mannschaften und vielleicht vollgeladen ist mit positiver Energie, und die Relegationsmannschaft aus der ersten Liga, die hat ja wirklich eine scheiß Saison hinter sich, hat viele Spiele verloren, hat viele Gegentore kassiert, und die beiden treffen aufeinander, und deswegen denke ich, vor dem Hintergrund könntest du schon denken, okay, klar kann es sein, dass der Erstligist einen breiteren Kader hat und whatever, aber der Zweitligist hat halt diesen Push, diesen Drang. Wisst ihr, was ich meine?
Nur kurz, ja. Brian, darf ich nur kurz, nicht, dass hier falsche Fakten stehen bleiben. Tatsächlich, nur kurz zur Aufklärung. 1982 bis 1991 gab es Relegationsspiele. Von 1991 bis 2009 wurde das Prinzip pausiert. Und seit 2009 gab es wieder mittlerweile 15 Relegationen, Konstellationen. Und dabei hat sich tatsächlich dreimal der Zweitligist durchgesetzt. Union 2019, Düsseldorf 2012 und Nürnberg eben 2009.
Ah, Düsseldorf, das war auch so verrückt, wo sie das Spiel gegen Hertha, so war das, glaube ich, wo sie dann abgepfiffen haben oder vermeintlich abgepfiffen haben und die Fans gestürmt haben. Und dann gab es die Frage, ob es ein Wiederholungsspiel, also auch da wieder vollkommen verrückt. Ich meine, Unterhaltungswert bietet die Relegation allemal, das ist ja keine Frage. Aber zu deinem Mechanismus, den du nennst, Hannes, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Weil ich glaube, dass der Zweitligist eben nicht motiviert in die Relegation geht, sondern eher viel zu müde, gerade jetzt im Fall von HSV und so, in dem Moment, wo man so denkt, eigentlich waren wir die ganze Zeit Zweiter oder hätten es geschafft. Und jetzt müssen wir wieder in diese scheiß Relegation, während umgekehrt der Erstligist eigentlich noch motiviert ist, weil sie ja gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen sind und in dem Fall motiviert hereingehen, plus dazu noch die besseren Ressourcen haben. Ich glaube, dass es deshalb genau umgekehrt ist. Und das ist das Problem. Die meisten denken, ja, der motivierte Zweitligist kommt jetzt und fickt die, aber so ist es nicht. Es ist genau andersrum. Und das ist das Problem der Relegation, und das war das Problem jetzt auch dieses Mal. Safe. Stuttgart hatte auch noch gedacht, sorry, noch ganz kurz, Stuttgart wirklich, also eigentlich auch 17. 1-1 gegen fucking Hoffenheim gespielt, dann kriegt man nochmal die Chance. Natürlich sind die dann gut, und vor allem mit dem Kader.
Verstehe ich komplett, aber ich denke, es kommt auch wirklich auf die Mannschaft drauf an, und wie die vorbereitet werden auf dieses Spiel, ob die Zweitligamannschaft sich dann demotivieren lässt durch diese Tatsache, dass sie jetzt nochmal zwei Spiele bestreiten müssen, nachdem sie eigentlich eine gute Saison gespielt haben. Also vermeintlich gute Saison, denn sie gehören zu den ersten drei Mannschaften aus der zweiten Liga. Ich denke, die Idee dahinter ist wirklich, dass die Mannschaften motiviert in dieses Spiel reinkommen können. Und deswegen bin ich eigentlich schon ein Fan von Relegation. Klar, ich meine, wie du gesagt hast, von 15 Spielen jetzt seit 2009 haben 13 Mal die...
dreimal nur der Zweitligist geschafft.
12 Mal der Erstligist gewonnen. Aber nee, ich denke, wie du gesagt hast, das bietet hohes Unterhaltungsniveau. Und es ist dann doch immer wieder cool zu sehen, wie eine Mannschaft aus der zweiten Liga dann vielleicht den vermeintlich stärkeren Brocken aus der ersten Liga wegkickt.
Also ich würde, einerseits würde ich mich mal einklinken und sagen, dass dieses Jahr würde ich jetzt nicht wirklich so als Paradebeispiel nehmen, oder das würde ich jetzt nicht exemplarisch nehmen, weil man sagen muss, der VfB hat meiner Meinung nach eine Mannschaft gehabt, die eigentlich auf dem Relegationsplatz also zu gut war für den 16. Platz. Ich glaube, wenn Hoffenheim da gestanden hätte oder auch Schalke da gestanden hätte, hätte der HSV auf jeden Fall bessere Chancen gehabt. Von der Mannschaft war der VfB meiner Meinung nach auch einfach schlichtweg zu gut für die Relegation. Das heißt, deshalb, dass da jetzt vielleicht dieses Leistungs, dass da dieser Leistungsüberschuss in Richtung der VfB da war, kann vielleicht auch damit erklärt werden, dass die Mannschaft einfach zu gut dafür war. Deshalb das einerseits. Andererseits verstehe ich beide Seiten. Ich verstehe es, wenn man sagt, dass die Erstligisten extrem motiviert sind, weil sie eben dem Tod, wie du gerade eben gesagt hast, gerade nur so von der Schippe gesprungen sind und nochmal die Chance bekommen, okay, wir können jetzt doch noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Das ist ein extremer Motivationsbooster. Dazu kommt dass auch beim HSV dieses Jahr, im Extremfall natürlich dieses Jahr jetzt, dass sie der Zweitligist oft halt den zweiten Platz knapp verpasst und dann eher demotiviert ist und sich denkt, scheiße, muss ich nochmal machen. Ich verstehe auch, dass man sagt, der Erstligist hat meistens die finanziell besseren Ressourcen und ist deshalb einfach besser aufgestellt für zwei Spiele. Andererseits denke ich mir auch, hat der dritte Platz in der zweiten Liga wirklich was in der ersten Liga verloren? Weil wenn wir jetzt schauen, in den letzten 15 Jahren hat es nur dreimal der Zweitligist geschafft, bessere Leistung zu zeigen und in zwei Spielen sich durchzusetzen. Ja, aber wenn du das nicht mal gegen den 16. wirklich schaffst, vielleicht hast du dann in der ersten Liga halt auch einfach nichts verloren. Vielleicht tauschen wir, sagen wir dann einfach nur, die ersten zwei gehen hoch und die letzten zwei gehen runter und belassen es dabei.
Genau das Argument werde ich jetzt auch auseinandernehmen, weil es ist doch Quatsch zu sagen, ein Zweitligist, bevor er in die erste Liga geht, hat eine schlechtere Mannschaft und kann nicht in der ersten Liga spielen. Das ist doch gerade der Witz. Gerade wenn du in die erste Liga kommst, kommen doch dann erst die besseren Spieler. Und als fucking Dritter in der zweiten Liga, natürlich hast du ein Kack-Team, dann steigst du halt auf und dann kommen erst die Burner so. Natürlich ist es, also ich finde, man kann nicht sagen, dass wenn ein Zweitligist es nicht schafft, in der Relegation gegen den 16. zu gewinnen, ist es nicht Bundesliga-tauglich. Ganz im Gegenteil, sie sind erst dann Bundesliga-tauglich, wenn sie in der Bundesliga sind, weil sie dann eben erst die Spieler bekommen haben, die Bundesliga-tauglich sind.
Aber ich weiß nicht, ob die Mannschaft wirklich, ob das jetzt mit Bundesliga-Tauglichkeit zu tun hat oder nicht, aber wenn wir das jetzt sehen, auf 15 Jahre, 12 Mal der Erstligist setzt sich durch, wir haben doch einfach eine krasse Diskrepanz zwischen erster und zweiter Liga. Also wir sehen das doch immer wieder, dass selbst die ersten zwei Platzierten, die aufsteigen in die erste Liga, direkt wieder runtergehen in die zweite Liga. Siehe Schalke. Also wir haben ja die Hinrunde gar kein Land gesehen und jedes Jahr steigt mindestens ein Aufsteiger direkt wieder ab. Das zeigt doch einfach nur, da ist einfach eine riesen Diskrepanz. Und wie soll das dann bitte beim Drittplatzierten sein?
Ich verstehe eure beide Argumente sehr, aber ich denke, darum geht es doch auch ein bisschen in der ersten Fußball-Bundesliga, dass Mannschaften dabei sind, die jetzt vielleicht nicht um den Titel spielen, sondern einfach ums Überleben und die ab und zu mal die größeren Mannschaften nerven können. Klar, wenn wir uns die Qualität anschauen der Mannschaften, die in den letzten Jahren hochgekommen sind und wieder runter. Ich glaube, also es gibt ein paar von den Mannschaften, seitdem ich aktiv Fußball verfolge. Darmstadt ist ab und zu oben, ab und zu unten. Greuther Fürth war eine Zeit lang ab und zu oben, ab und zu unten. Das sind halt Mannschaften, die zu gut sind für die zweite Liga, aber zu schlecht sind für die erste Liga. Und ich glaube, dann wissen die einfach, okay, wir werden in den nächsten 5 Jahren einmal aufsteigen, einmal absteigen, dann 2 Jahre wieder, 3 Jahre wieder zweite Liga und dann sind wir wieder ein Jahr in der ersten Liga. Also ich finde, das System, so wie es ist, ist cool für den Fußball, macht Bock und keine Ahnung. Also ich meine, wir haben ja auch Aufsteiger, wie zum Beispiel Union Berlin, Hoffenheim, RB Leipzig, die sich etabliert haben in der ersten Bundesliga. Nur, wie du sagst, die haben dann irgendwann mal, waren dann eine attraktive Anlaufstelle für junge Talente, die sich da etablieren konnten, haben dann die finanziellen Ressourcen bekommen, die sie dann brauchen, um in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga auch wettbewerbsfähig zu sein. Ich denke, so wie es gerade ist, ist es eigentlich gut für den Fußball. Es tut den Kleinmannschaften vielleicht, also für eine kleine Mannschaft ist es dann ein Erfolgserlebnis, wenn sie mal in der ersten Liga sind. Also stell dir vor, dass Sandhausen mal in die erste Liga gekommen wäre. Die hatten ja auch so einen Durchbruch aus den ganzen Ligen bis in die zweite. Das wäre für diese Kleinstadt ein absolutes Erlebnis gewesen. Aber klar, ich verstehe beide Argumente. Ich glaube, es ist eine unfassbar interessante Diskussion. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch so begeistert wie ich. Ich meine, ihr beide habt wirklich gute Argumente und man sieht auch, dass euch das Thema nah am Herzen liegt, weil ihr Fans von Mannschaften seid, die auch mal Relegation und Abstieg für die ein Thema ist. Weißt, das ist, hört sich jetzt vielleicht extrem arrogant und dumm an. Als Bayern-Fan ist das ja kein Thema. Weißt, als Bayern-Fan denkst du nie über die zweite Liga Relegation statt. Ich sage es immer, meine dunkle Zeit als Bayern-Fan war Massimo Oro links außen und Jürgen Klinsmann als Coach, als wir in der Europa League waren. Okay, so, das waren schlimme Zeiten. Seitdem 11-mal hintereinander Meister, jedes Jahr Champions League. Also das sind schlimme Zeiten.
Ja, natürlich, aber das hatten wir schon oft genug, dass wir quasi einen ganz anderen Maßstab haben. Also Brian ist jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so direkt betroffen gewesen vom Abstiegskampf. Also dann doch, aber du hast es auch schon mitgemacht, dass ihr abgestiegen seid in die zweite Liga, hast auch schon in der zweiten Liga-Saison mitgenommen. Deshalb verstehe ich auch, dass wir beide davon eher betroffen sind, beziehungsweise uns vielleicht auch eher dafür interessieren, für das Thema. Und ich finde es halt eigentlich auch vor dem Hintergrund spannend, ich kenne jetzt nicht die genauen Statistiken, aber gefühlt also gefühlt ist diese Leistungsdiskrepanz, von der wir es gerade eben hatten, zwischen erster und zweiter Liga viel größer als zwischen zweiter und dritter Liga. Und das würde mich mal interessieren, woran liegt das? Weil gefühlt können sich doch Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga viel eher etablieren in der zweiten Liga, als es Aufsteiger von der zweiten in die erste Liga können. Jetzt hier jetzt aktuelles Beispiel wie in Wiesbaden gegen Bielefeld, Relegation.
Ich würde sagen, dass einfach, du hast es ja, also dritte und zweite Liga liegen näher beieinander und das ist ja auch so ein Faktor, auch wieder geil, zwei Spiele davon abhängig zu machen, ob du in die Bundesliga kommst. Du bist ja, sag ich mal so, du bist ja ein ganzes Jahr lang spielst du gegen spielerisch schwächere Mannschaften, ne? Und trainierst damit mit denen praktisch. Und dann musst du in zwei Spielen gegen eine spielerisch, gegen eine Mannschaft spielen, die ein ganzes Jahr lang gegen spielerisch starke Mannschaften gespielt hat.
So. Nein, hör mir auf, das ist dieses Bayern-Champions-League-Scheiß-Argument. Das ist genau das gleiche Argument, das alle Bayern-Fans immer bringen, wenn sie in der Champions League früher rausfliegen. Ja, wir sind so schlecht, weil wir haben ja nur schlechte Gegner in der Bundesliga. Nein, das ist Kacke, das ist Quatsch. Entweder du bist gut oder du bist scheiße. Und das hängt jetzt nicht davon ab, ob du jetzt gute Gegner hast oder schlechte Gegner.
Kann ich noch fertig sagen? Kann ich noch fertig reden?
Ja, bitte.
Weil ich würde sagen, dass zum Beispiel die dritte Liga von der Intensität her und von den, auch das sind ja mehr Spiele, dass du da auf jeden Fall ein bisschen stärker gefordert bist, als jetzt ein guter Zweitligist in der zweiten Liga gegen einen Erstligist, der in der ersten Liga gefordert war. So, das wäre mein Take, es ist ein Erklärungsansatz. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das jetzt das Main-Argument ist, aber es ist halt auch ein Punkt, glaube ich. Und die dritte Liga ist, glaube ich, von der Leistung, Intensität her schon stärker dran.
Darf ich eine Hypothese in den Raum werfen? Oder Hannes, willst du noch kurz dazu was sagen?
Ich wollte nur ganz kurz dazu was sagen, das, was Noah gesagt hat, und dieses Bayern-Champions-League-Argument, da ist schon ein bisschen was dran, wenn du dir wirklich so Konstellationen über den gesamten Globus anschaust, zum Beispiel Mexiko, warte ganz kurz, Mexiko gewinnt jedes Jahr die WM-Quali mit 10, 15 Punkte Abstand und in der WM fliegen die im Achtelfinale raus. Australien gewinnt in Ozeanien jedes Mal die Qualifikation für die WM mit 10, 20 Punkten Abstand, aber fliegt dann in der WM spätestens im Achtelfinale raus. Also,
ja, aber hat es nicht einfach damit zu tun, dass halt in dem Area Ozeanien, wo Australien spielt, sie halt einfach die Besten sind und halt weltweit betrachtet natürlich nicht mehr die Besten sind. Also das ist ja kein Argument.
Doch, es ist schon ein Argument. Ich denke, wenn du gegen schwächere Mannschaften spielst, dann bist du, wenn du gegen stärkere Mannschaften spielst, ein bisschen unerfahren und kriegst dann eventuell auf die Fresse.
Ja, andererseits kann man dann immer das, also ich komme dann halt immer mit dem Basic-Argument, dass so ein Profifußballer, die sollten es besser können, oder? Aber ja, eigentlich, die eigentliche Hypothese, die ich dazu hatte, vielleicht ist nicht mal nur die Leistung zwischen zweite und dritte Liga näher beieinander, als bei erster und zweiter Liga ist, vielleicht ist es auch der Fußball an sich, wie er gespielt wird. Weil das ist ja auch immer wieder das Argument, und was ich vor zwei Jahren und jetzt kommendes Jahr wieder sehen werde, zweite Liga ist dreckiger Fußball. Also da wird kein schöner Fußball gespielt. Da gibt es viel auf die Socken, da geht viel über Kampf, da geht viel über Arbeit. Und das ist halt in der ersten Liga gefühlt nicht so der Fall. Also in der ersten Liga, vielleicht ist sich der Fußball von der Spielweise, von der Art und Weise einfach ähnlicher zweite, dritte Liga als erste, zweite Liga.
Ich glaube, bei dem Argument gehe ich auf jeden Fall mit. Vor allem, wenn du bedenkst, dass, ich würde mal sagen, 10 Mannschaften bis 12 Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga wirklich darauf abzielen, irgendwann mal international zu spielen. Das heißt, die wissen, wenn wir international mithalten wollen, dann können wir nicht nur Kick-and-Rush machen und gute Zweikampfquote haben, sondern wir müssen auch attraktiven offensiven Fußball spielen und eine gute Defensive haben. Da sehe ich das Argument schon. Aber was ich auch einführen wollte, warum es vielleicht diese große Diskrepanz zwischen zweiter und erster Bundesliga gibt und nicht so sehr zwischen der dritten und der zweiten, sind natürlich die finanziellen Ressourcen, die den Mannschaften aus der ersten Bundesliga, ich würde mal sagen, den Top 10 Mannschaften aus der ersten Bundesliga zur Verfügung stehen. Diese Diskrepanz hast du nicht zwischen Mannschaften aus der dritten und zweiten Bundesliga.
Ja, aber die Top 10, also erklär es mir mal, weil die Top 10 der ersten Bundesliga haben ja auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun.
Ja, nee, aber du hast ja gefragt, generell wollte ich nur sagen, dass es ja diese Leistungsdiskrepanz generell zwischen der zweiten und der ersten Bundesliga jetzt von der Relegation abgesehen, viel darauf zurückführen kann, dass viele Mannschaften in der ersten Bundesliga mehr finanzielle Möglichkeiten haben. Das meinte ich.
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Aber eigentlich sollten der Drittplatzierte der zweiten Liga mit dem Drittletzten der ersten Liga ähnlich sein. Aber da hast du eben diesen großen Unterschied. Und ich glaube, vielleicht ist es auch eher auf den Fußball zurückzuführen. Aber wenn jetzt mal abschließend zu dieser Diskussion, jetzt war jetzt dann doch ganz spannend, angenommen, ihr seid DFL-Geschäftsführer, was würdet ihr jetzt von heute auf morgen beschließen? Würdet ihr das Relegationssystem ganz abschaffen und sagen, drei hoch, drei runter? Würdet ihr es reformieren? Würdet ihr sagen, zwei hoch, zwei runter? Wie würdet ihr es machen? Oder vielleicht nur ein Spiel auf neutralem Platz.
Noah, willst du zuerst gehen?
Ja, natürlich abschaffen. Ganz klar. Wenn, also ich denke, was ich noch, also es ist ja zwei Punkte noch ein Take. Spannend in Italien ist ja, wenn punktgleich ist zwischen Abstiegskandidat und Nicht-Abstiegskandidat, also bei dem, also bei uns wäre es 15., 16., dann entscheidet auch ein Entscheidungsspiel, wenn die punktgleich sind. Wusste ich auch nicht, bis zu dieser Saison. Das fände ich tatsächlich auch geil in Deutschland, anstatt Relegation, dass man halt sagt, dass dann die um den Abstieg spielen müssen, die halt in der ersten Liga sind. Und zweiter Take, wenn, ja, ich glaube, dass sogar ein Entscheidungsspiel einfach ein bisschen spannender wäre als dann diese Hin- und Rückspiele immer.
Ich bin auch ein großer Fan von Hin- und Rückspielen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich würde auch ein Spiel auf neutralem Feld vielleicht vorschlagen wollen, aber das würde in Deutschland zu einem Bürgerkrieg führen. Wenn die eine Mannschaft ihre Heimmannschaft nicht lokal supporten kann. Ein System, was fußballerisch für die Mannschaften extrem hart ist, ist das englische System. Die haben ja diese Art Playoff-System, um Aufstieg zu machen. Das würde in Deutschland auch zu einem Bürgerkrieg führen. Deswegen wenn ich DFL-Präsident wäre, würde ich es genau so lassen, wie es gerade ist.
Hast du die Relegation geschaut? Oder hast du sie jemals geschaut eigentlich, Hannes? Würde mich kurz interessieren.
Früher, als ich klein war, unter Anführungsstriche, waren das einer der wenigen Montagsspiele, die in Peru gezeigt wurden. Dann habe ich das schon verfolgt. Ich glaube, damals, als Dante sich die Glatze geschart hat, da war ich, das habe ich live gesehen, ich weiß nicht, wann das war, da hat Gladbach den Klassenerhalt geschafft. Weiß ich gar nicht mehr. Aber nee, wie gesagt, nur, warum soll ich das gucken als Bayern-Fan?
Aber dann ist doch dein Argument auch so ein bisschen lost. Also interessiert auch sowieso ja nur die beiden Fanlager der Mannschaften. So, warum ja, noch zeigen?
Genau deswegen würde ich es nicht verändern. Weil, wie gesagt, wenn du es auf einem neutralen Platz machst, gibt es einen Bürgerkrieg. Wenn du das Englische einführst, gibt es einen Bürgerkrieg. Wenn du sagst, nur zwei Mannschaften kommen hoch und zwei Mannschaften gehen runter, das wollen die Leute auch nicht. Ich würde es so lassen, wie es ist.
Hannes denkt, dass Fußball in Deutschland einen zu hohen Stellenwert hat für Gewaltanwendung und direkt zu Bürgerkriegen führt.
Kommt drauf an, wen du fragst, würden viele Experten sagen, ja, Fußball ist viel zu gewalttätig in Deutschland.
Also ich sage es mal so, wenn es nach mir ging, ich würde sagen, zwei hoch, zwei runter. Der Dritte in der zweiten Liga hat sportlich gesehen einfach nichts in der ersten Liga zu suchen. Meinetwegen hat der 16. in der ersten Liga meistens was in der zweiten Liga verloren, aber der Dritte der zweiten Liga hat nichts in der ersten Liga verloren. War dann doch ein spannendes Thema, was jetzt natürlich auch ein spannendes Thema ist. Wie jede Woche, würde ich sagen, ist unser heißgeliebtes Quiz. So, ich war ja dran mit dem Quiz und ich hatte für unsere eigentliche Aufnahme, die wir leider Gottes verloren haben, ein richtig gutes Quiz vorbereitet zum Thema Relegation. Deshalb konnte ich da noch ein bisschen Fakten noch um mich werfen. Jetzt haben wir aber natürlich eine andere Situation. A, haben wir jetzt die Situation Champions League-Finale. B, haben wir jetzt die Situation Transferfenster ist geöffnet und da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Hannes, du hast schon angesprochen, es ist viel passiert. Deshalb habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht zu beiden Themenbereichen. Einmal zu kuriosen Transfers und einmal aber auch zur Champions League bzw. Champions League-Finals. Habt ihr Bock?
Jo, auf jeden Fall. Digga. Geiles Thema.
Safenstein, sage ich da jetzt.
Was ist das für ein neues Wort, Brian?
Das ist so alt, Digga. Junge, Walle, okay. Walle, hast du überhaupt eine Jugend gehabt?
Hey, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich Walle nicht. Walle wurde nicht gemobbt.
Walle wurde als 20-Jähriger geboren.
Kommen wir zur Frage 1, bitte. 2016 war der FC Bayern in der Winterpause in der Verteidigung ziemlich verletzungsgeplagt, weshalb sie sich dazu entschlossen haben, einen Starverteidiger zu verpflichten, um diese Lücke zu schließen. Wer war das? Ihr kriegt keine Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr einen Tipp braucht, dann müsst ihr mir Bescheid geben.
2016.
Winterpause, Überraschungs-Star-Transfer. Tipp kam aus Spartak Moskau.
Oh, fuck. Es war unter Guardiola.
Spartak Moskau. Ganz kurz, Frage, kennt man den heute noch?
Ja, Legende. Legend. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass der jemals bei Bayern war.
Ah, ich weiß es.
Ich weiß es nicht, ich komme nicht
drauf. Serdar Tasci.
Völlig korrekt, Brian hat mal wieder recht. Wusste ich nicht, ich hab das neulich irgendwo gesehen auf Instagram oder so und ich dachte mir, was? Das sah total falsch aus im Bayern-Trikot.
What? Nee, das wusste ich auch nicht, krass.
Ja, dafür sind wir da. Wir frischen euer Fußballgedächtnis auf.
Der ist ungefähr in einer Line mit Jan Kirchhoff.
Tatsächlich in einem Atemzug zu nennen, bestimmt.
Serdar Tasci, aber WM-Teilnahme 2010, dritter Platz.
5 Minuten gespielt gegen Uruguay, kein Ballkontakt. Steht in meiner Sportbild-Zeitung.
So eine Scheiße wisst ihr dann wieder, weißt du? Frage 2. 1977 wechselte Beckenbauer nach New York. Tatsächlich gingen die meisten davon aus, dass er dort seine Karriere beenden wollen würde, doch er kehrte nach ein paar Jahren zurück in die Bundesliga. Hier die Frage, wohin kehrte Franz Beckenbauer zurück aus New York? Bremen, Kaiserslautern, Bayern oder HSV?
Ich weiß es.
Ich auch.
Ja, er ist zum HSV gewechselt.
Ja, wurde nochmal Meister mit denen.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Ja, aber das finde ich tatsächlich, das ist eigentlich auch nicht genug gewürdigt, dass er da nochmal sogar rasiert hat. Ich meine, Hamburg ist, glaube ich, die letzte Hamburger Meisterschaft bis heute.
aber ich finde tatsächlich, ich fand es tatsächlich sehr überraschend, weil ich irgendwie, ich hatte das nie auf dem Schirm. Also wenn ich an Beckenbauer denke, dann verbinde ich das sportlich immer mit Bayern und New York.
Meiner Meinung nach deshalb der größte deutsche Fußballspieler, weil er sich eben halt auch in anderen Vereinen auch, ne, sag ich mal, bewiesen hat.
Ja, tatsächlich, vor allem beim HSV.
Damals waren
war
die
damals noch, eben war damals noch ein anderer Verein.
Amtierender Champions League-Sieger, ne?
So, letzte Frage zu überraschenden Transfers. Hannes, jetzt bin ich auf dich gespannt. 2016 wechselten zwei argentinische Spieler, 2006 wechselten zwei argentinische Spieler gleichzeitig zum gleichen Verein zu ihrer ersten Station in Europa. Und zwar waren das Carlos Tevez und Javier Mascherano, wie auch immer man das ausspricht. War es Tottenham, West Ham, Olympique Marseille oder Valencia?
Ey, die sind zu West Ham gewechselt, beide.
Oh. Wusste ich.
Wusste ich auch.
Ah, das glaube ich Brian jetzt nicht, dass er es wusste.
Natürlich wusste ich das.
Ah. Ey, wusstet ihr das wirklich? Ich hatte das
ja,
gar
klar.
nicht.
Schön.
Also, ich hätte es, glaube ich, nicht gewusst ohne die Vorschläge, aber dann wusste ich es.
Ah, okay. Ja, vielleicht, also die erste Frage war noch schön schwer, weil den anderen zwei, die waren jetzt eigentlich wieder zu leicht, gell?
Ich habe, also die Frage ist schon gut, weil ich habe so dunkel einen Blick, ein Bild von Carlos Tevez. Ich meine, der sieht ja schon auch irgendwie besonders aus in einem West Ham T-Shirt. Dunkel.
So, wir haben noch zwei Fragen. Jetzt kommen wir zum Thema Champions League und zwar speziell würden wir jetzt mal gucken, wie gut seid ihr zwei denn jetzt informiert zu der diesjährigen Champions League-Saison und zum diesjährigen Champions League-Finale. Und zwar, wie viele Gegentore hat Manchester City diese Champions League-Saison kassiert und wie viele Tore hat Haaland geschossen? Haben sie 4 Gegentore kassiert und 12 Haaland-Tore erzielt, 2 Gegentore, 8 Haaland-Tore, 7 Gegentore und 14 Haaland-Tore oder 5 Gegentore und 5 Haaland-Tore?
Ich glaube, letzteres.
Wir können auch mal mit den Gegentoren anfangen. Was denkt ihr denn? Wie viele Gegentore haben sie bekommen? 4, 2, 7 oder 5?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Antwortmöglichkeit A ist, weil als großer Ronaldo-Fanboy war ich immer auf der, habe ich immer darauf geachtet, dass Haaland den Rekord von Ronaldo nicht bricht und er ist noch ziemlich weit weg von dem geblieben. Deswegen denke ich, ist Antwortmöglichkeit A.
Also Hannes sagt 4 Gegentore und 12 Haaland-Tore. Was sagt Brian?
Ich habe jetzt gerade direkt so kurz gedacht, Haaland hat nicht so viele Tore in der Champions League geschossen, weil er hat ja insgesamt 36 Tore geschossen.
50.
Nee, er hat 50 geschossen, ne? Insgesamt jetzt mal. Er hat 30 in der Premier 36 oder 36 in der Premier League? 36. Das heißt, im FA Cup weiß ich jetzt nicht, hat er auch nicht so viele? Ja, es könnten schon 12 sein, ne? Ja, ich gehe mal mit A mit. Irgendwie passt gut.
Ja, ja, Brian hängt sich halt einfach an Hannes ran bei allen schweren Fragen. Tatsächlich korrekt, Manchester City hat die ganze Champions League Saison 4 Gegentore kassiert und Haaland hat ganze 12 Tore geschossen. Dürfen wir mal gespannt sein, wie viel heute Abend noch dazukommen sollten.
Aber der Typ hat in den letzten, lass mich jetzt nicht lügen, 8 Spielen nur einmal getroffen in einem Spiel. Also, ich liebe den ja, aber ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt der Big Game Player ist, weil er halt in diesen großen Spielen auch wirklich dann immer aus dem Verkehr genommen wird. Ich bin mal gespannt.
Andererseits guckt man sich die Big Games von Manchester City diese Saison in der Champions League an. Sehr souverän. Wenn sie mussten, dann 3-0 gegen Bayern, 7-0 gegen Leipzig, 4-0 gegen Real, also dann doch sehr souverän.
Ja, man wird schon sagen, falls sie jetzt gewinnen heute, die Frage ist, also man wird das dann schon für Haaland auch sagen, ne? Haaland kommt, sie gewinnen direkt, aber ich glaube nicht, dass er unbedingt der entscheidende Faktor war letztlich diese Saison.
Das ist super interessant, denn ich denke, er war das, weil du hast es bei Real Madrid gesehen, die haben 3 Spieler beim Rückspiel auf Haaland gehetzt und haben den Rest vergessen. Also er ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, der die ganzen Tore geschossen hat, er hat extrem viele Tore geschossen, aber er bringt halt auch die gegnerische Abwehr durcheinander. Aber nee, lass uns weiter mit dem Quiz machen, das Thema können wir aber anders besprechen.
Ja, wollen wir auf jeden Fall noch besprechen. Wahrscheinlich eher nach dem Champions League-Finale. Letzte Frage für heute, wieder zum Thema Champions League. Wie oft standen sich in der Geschichte der Champions League inklusive Europapokal der Pokalsieger eine italienische und eine englische Mannschaft im Finale gegenüber? Sag ich, wollt ihr Antwortmöglichkeiten?
Im gesamten Pokal seit 60er?
Genau, aber jeweils nur in den Finals.
Ich weiß, dass Mailand und Liverpool standen sich zweimal gegenüber.
Soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben?
Ja, sag mal.
War es 6-mal, 2-mal, 4-mal oder 3-mal?
Ja, mit heute gerechnet?
Nee, ohne heute.
Ach. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich kenne jetzt nicht alle Finale. Also ich finde es schwierig. So viele englische Sieger gab es ja nicht, ne?
Da freue ich mich doch, dass ich auch endlich mal wieder Fragen zusammenfinde, die ihr nicht direkt beantworten könnt. Brian vier. Sagt viermal. Was sagt Hannes?
Wie gesagt, mir sind nur zwei, kommen mir jetzt gleich ins Sinn. Die beide Male Liverpool und AC Mailand. Ich sag sechsmal. Ich sage, es waren mehr.
Tatsächlich hat Brian diesmal recht. Es waren viermal standen sich insgesamt italienische und englische Mannschaften gegenüber im Finale der Champions League. Und jetzt Bonusfrage. Welche Nation könnte öfter das Finale für sich entscheiden? Also wie war es verteilt, die vier Spiele? Wer hat wie gewonnen? Jungs, das ist ein Podcast, ihr müsst reden.
Ich sag 2-2. Ich sag 2-2. Ich basiere jetzt meine Antwort darauf, dass bei einmal hat Liverpool gewonnen, diese glorioses 0-3 zurückgeholt und einmal hat AC Mailand 2-1 gewonnen. Deswegen, ich sag, es ist 2-2 ausgeglichen, sage ich. Das ist eine Fangfrage.
Ja, sage ich auch. Spaß, ich sag hier, Mann, ey. Ich sag, okay, ja, egal, fuck it. Sag.
Scheiße. Ja, ich hätte gedacht, ich kriege euch damit wenigstens, aber die Fragen waren mal wieder zu einfach. Tatsächlich habt ihr recht, es war 2-2.
Nee, ich fand, die Fragen waren jetzt nicht einfach. Ich meine, es war ja auch geraten gerade. Aber ein gutes Quiz, Digga.
Ja, starkes Quiz. Das mit dem Transfer von Zerdatuski, null Schimmer, stark. Also richtig stark.
Ja, ja, aber jeder wusste irgendwo die richtige Antworten. Ihr habt euch gut ergänzt heute.
Immer.
Nein, ich hoffe, Noah. Ich konnte euch damit auch ein bisschen heiß machen, natürlich fürs Champions League Finale heute Abend.
Ja. Noah, ich mach ein Herz mit meiner Hand. Kannst du auch ein Herz machen, bitte? Ja. Danke, Bre.
Stark. Love is in the air.
Boah, ich habe jetzt auch gerade meinen Spieler der Woche gefunden.
Tusky.
Ja, das wär zu krass jetzt. Aber das wäre natürlich auch ein Spieler der Woche gewesen mal.
Sehr da, Tusky. Absoluter Kandidat, jetzt kommen wir Übergang top. Hält V. Soldner. Absoluter Kandidat auf Player Spieler der Woche wäre natürlich auch der Spieler, der in aller Munde diese Woche war in Deutschland. Und zwar niemand anderes als Naby Keita mit seinem Überraschungstransfer nach Werder Bremen. Also wie habt ihr das mitbekommen, wie habt ihr das aufgenommen?
Ja, ich saß, ich weiß nicht, gestern, ich war so geil in der Bib. Wollte was machen und war halt auf Twitter unterwegs den ganzen Tag und war dann so live dabei, als es dann langsam entschieden wurde. Es hat ja angefangen mit einem Screenshot, wo man gedacht hat, es wäre ein Fake oder irgendwie so ein bisschen halt irgendwie Gelaber. Und dann zaubert Masterclass Frank Baumann und unsere Legende Clemens Fritz, ne, er ist ja auch im Sportvorstand, zaubern da diesen, muss ich sagen, spektakulären Transfer aus dem Hut. War schon cool. Also ich freue mich auch, dass der wieder da ist.
Ja, ich muss sagen, ich musste zuerst lachen. Manchmal habe ich noch einen sehr kindischen Humor und Noah meinte am Anfang, er saß geil in der Bib. Ja, Noah, da solltest du nicht so sitzen.
Vielleicht saß ich auch danach Keitas Transfer geil in der Bib.
Ja, nee, ich habe es mitbekommen über Fabrizio Romano, der ist meine Quelle für die ganzen Transfermärkte. Den habe ich jetzt auf Insta, den abonniere ich immer im Transfermarkt und wenn der Transfer-Window vorbei ist, dann deabonniere ich ihn wieder. Bei denen gibt es ja wirklich alle Sekunden ein Update, von dem habe ich es mitbekommen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das gar nicht so ein Geniestreich. Er war ein stabiler Spieler, aber bei Liverpool die letzten 2-3 Saisons nichts eine Rolle gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Spieler, der so aus der Praxis gekommen ist, wirklich ein Geniestreich ist für eine Mannschaft, die aus der zweiten Bundesliga in die erste gekommen ist, eine sehr solide Saison gespielt hat, sich etablieren konnte im Mittelfeld der Liga. Ich bin gespannt, aber ich bin davon nicht überrascht. Also ich würde den Leuten, die den Wechsel jetzt zustande gebracht haben, würde ich jetzt nicht auf die Schultern klopfen.
Nur kurz da die Nachfrage, bist du sportlich gesehen nicht überrascht davon zu sagen, dass ein Spieler wie Naby Keita von Liverpool zu Bremen geht? Oder bist du eher Ja, also inwiefern bist du jetzt nicht davon überrascht? Also hättest du gedacht, das kann schon kommen, mal so, kann mal schon so passieren?
Ehrlich gesagt, doch, glaube ich schon, dass das mal so passieren kann, denn ich kann mir vorstellen, bei ihm ist ja der Vertrag ausgelaufen. Und wie gesagt, dadurch, dass er die letzten 2-3 Jahre keine tragende Rolle gespielt hat, stand sein Manager wahrscheinlich vor nicht so vielen Angeboten. Und dann kam ein Angebot aus einem Erstligist aus Deutschland. Ich denke, das überrascht mich jetzt nicht so sehr.
Aber wenn man jetzt natürlich die ganzen die Leistungen, die er in Leipzig gezeigt hat, betrachtet, als er noch hier war, dann ist das natürlich schon so eine schon ein Sprung, also schon ein Ding für Bremen.
Also ich finde, den Take von Hannes an sich richtig. Es ist ein Spieler, der sehr verletzungsanfällig ist, in den letzten Jahren nicht mehr gespielt hat, auch in einem Liverpool, was gar nicht mehr so gut war. Und ich glaube auch, dass die jetzt nicht die großen Transferangebote haben. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein Coup. Es ist ja jetzt mittlerweile auch schon was Besonderes, wenn ein Spieler aus der Premier League nach Deutschland kommt, vor allem in seinem, sag ich mal, besten Fußballalter mit 28 Jahren. Das ist passiert jetzt seltener. Wir haben gesehen, wie es bei Mané war. War ein riesiger Coup, hat nicht funktioniert. Aber ich finde auf jeden Fall das Setting auch sehr interessant, weil natürlich Bremen sowieso als Aufsteiger erstmal natürlich nicht international spielt und jetzt auch nicht eigentlich, sage ich mal, auch jetzt nicht nächste Saison wahrscheinlich international spielen wird, aber von dem Kader her und gerade von der Offensive her eigentlich ziemlich gut aufgestellt ist. Und ich glaube, die schon Ambitionen haben, eher in die einstelligen Tabellenränge zu kommen. Und da ist so ein Spieler natürlich schon stark, gerade der dann ein bisschen hier das Sechser-Mittelfeld unterstützen kann. Und ich glaube, dass, also zwei Punkte noch, einerseits die Verantwortlichen von Werder Bremen relativ klare Visionen hatten, wie die neue Saison aussehen soll. Also, glaube ich, Keita wurde relativ klar dargelegt, okay, was wollen wir machen? Wo ist deine Rolle? Du kannst, wenn du spielst, wenn du fit bist, eine tragende Rolle einnehmen. Und zweiter Punkt, den finde ich interessant, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der Kaderplaner von Werder Bremen ist...
Ach, Mann, ey, das wollte ich noch sagen.
Dann darf aus... Rede du aus. Rede du
Nein,
aus.
Nein, bitte, bitte, du warst im Flow.
Der Kaderplaner von, ich weiß gar nicht den Namen, der Kaderplaner von Bremen, der ist witzigerweise der Entdecker von Nabi Keita.
Genau, Johannes Jahns tatsächlich hat sich Werder Bremen Anfang des Jahres den Kaderplaner von RB Salzburg, den ehemaligen, verpflichtet. Und die zwei kannten sich natürlich dann schon aus Salzburger Zeiten. Und deshalb, das war so der heiße Draht, den ich hier heute aufbringen wollte, als kleiner, als hier Investigativbeauftragter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Brian, 5 Sterne von mir, 1 plus mit Sternchen, haarscharf analysiert, alles korrekt getroffen. Ihr hattet beide absolut recht, das stimmt natürlich. Verletzungsanfällig, natürlich läuft sein Vertrag aus, ablösefrei, wenig gespielt die letzten Jahre. Andererseits muss man, wie Brian es gerade sagt, berücksichtigen, wann kommt es überhaupt noch vor, dass ein Spieler, vor allem der Top-Teams, jetzt dieses Jahr nicht mehr top, aber schon der größeren Teams aus England überhaupt nach Deutschland wechselt und dann vor allem auch noch zu einem Team, das wohlgemerkt mit Schalke zusammen aufgestiegen ist. Siehe, wo Schalke steht. Mit Schalke zusammen aufgestiegen ist, nächstes Jahr nicht mal Europa League spielt und jetzt nicht gerade mit großen Gehältern wahrscheinlich, wie ich mir vorstellen kann, locken kann. Deshalb finde ich es immer noch, auch wenn jetzt nicht die große Leistung gezeigt wurde von Keita die letzten Jahre, immer noch wirklich ein Transfer-Coup. Also fand ich schon sehr, sehr überraschend und bin auch sehr gespannt darauf. Und die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist einerseits die Verletzungsanfälligkeit im Spielpraxis, die ihm natürlich fehlen. Andererseits wissen wir nicht, wie sein Gehalt aussieht. Es kann natürlich sein, dass Bremen sich da jetzt so ein bisschen die Team-Dynamik zerschießt, weil es kann natürlich sein, dass Keita jetzt schon ein höheres Gehalt bekommt als der durchschnittliche Bremen-Spieler. Und das kann natürlich sozusagen, das kann natürlich zu Schwierigkeiten in der Kabine führen, wie man so schön sagt.
Ja, nee, da habt ihr komplett recht. Noah, von mir auch ein großes Glückwunsch für deine Analyse, die fand ich wirklich sehr, sehr gelungen.
Danke.
Das war echt stark, ja. Und das, was du auch anbringst, Walle, mit dem Gehalt, das kann natürlich in so einer Mannschaft wie Werder Bremen, die jetzt die letzten Jahre nicht oben mitgespielt haben, sogar in der zweiten Bundesliga waren, schon zu Unruhen führen in der Kabine, vor allem, weil ich denke, die Mannschaft ist jetzt fußballerisch auch keine Weltklasse, sondern halt viel, viel Kampf und Zusammenhalt. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, also mich hat es nicht vom Hocker gehauen. Mich haben andere Transfers, die stattgefunden haben, viel mehr überrascht und viel mehr vom Hocker gehauen.
Ja, aber dann sag doch mal was.
Ja, also findet ihr es nicht überraschend, oder was heißt überraschend, aber unerwartet, dass Karim Benzema, nachdem er den Ballon d'Or geholt hat, jetzt nach Al-Hilal nach Saudi-Arabien wechselt? Also das ist schon krass, oder nicht? Also er ist der current Ballon d'Or-Gewinner, weißt du? Das ist brutal und vor allem Kanté, N'Golo Kanté, macht es ihm ja nach und geht auch dahin. Kanté hat also wirklich viel Verletzungen jetzt gehabt, hat lang nicht gespielt, aber auch ein Spieler, der eigentlich in meinen Augen noch nach Europa gehört, zu den Top 5 Ligen.
Brian, wir haben uns beide gemeldet. Wer darf jetzt als erstes?
Sollen wir schon Schere, Stein, Papier spielen?
Ja, komm, wir spielen live Schere, Stein, Papier. Eine Runde. Schere, Schnick, Stein. Schnack,
Schnuck.
Okay, du hast gewonnen. Brian, bitte beginnen.
Ja, also ich finde es aus zwei Gründen nicht verwunderlich. Erstens ist, ich meine, das sind ja trotzdem Fußballer im fortgeschrittenen Alter, die, sage ich jetzt mal, nicht mehr die vielen Saisons vor sich haben. Und da ist ein Angebot, wo sie mehrere hundert Millionen Euro verdienen können, schon verlockend, gerade was dann auf den, wenn man auf die Karriere danach schaut. So, ich glaube, dann hast du ja wirklich dann wirklich ausgesorgt. Und zweiter Punkt ist ja so, dass Saudi-Arabien offensichtlich gerade ähnlich wie China vor ein paar Jahren eine Strategie fährt, die eigene Fußballliga zu promoten und zu verbessern, was ja bei China überhaupt nicht geklappt hat, interessanterweise, und Superstars verpflichtet, um eben diese Liga attraktiver zu machen, und daher gehört das auch zu der Strategie, eben alternde Superstars zu holen. Ich meine, es haben irgendwie schon mal alle versucht, es hat auch Amerika versucht mit Pelé und Beckenbauer, wir haben ja auch vorhin drüber geredet. Deshalb finde ich es jetzt nicht so krass überraschend. Und ja, das ist, es ist schade, es ist aber, finde ich, aufgrund dadurch, dass diese Fußballspieler ja auch ein, letztlich auch eigentlich kleine Unternehmen sind, naja, der Reichste, ne, der mit dem besten Preis, der gewinnt natürlich.
Ja, also da, Brian, kann ich dir nur wieder beglückwünschen, hast du wieder haarscharf analysiert, eigentlich sollten wir heute eine extra lange Folge aufnehmen, Brian läuft zu Hochform auf. Aber nein, nur kurz noch ein Kommentar zu Benzema, also mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, mich jetzt wirklich nicht überrascht. Ich dachte mir halt ernsthaft, der ist halt müde. Ich glaube, der ist halt wirklich einfach müde. Überleg mal, was der schon alles mitgemacht hat in seiner Karriere. Sei es auf dem Platz, neben dem Platz, mit der Nationalelf, mit dieser, ja, wo er auch diesen Skandal gab, dass er eine Zeit lang nicht mitspielen durfte oder ähnliches. Also ich glaube, wenn du so lange einerseits auch im Schatten standest von Ronaldo, jetzt über ein paar Jahre bewiesen hast, dass du es auch ohne Ronaldo wirklich, wirklich gut kannst, den Ballon d'Or gewinnst. Ich glaube, der hat jetzt halt einfach alles erreicht und ich glaube, der ist jetzt auch in einem gewissen Alter, wie Brian gerade schon gesagt hat. Kann mir vorstellen, dass er jetzt halt einfach müde ist und dann sagt, ja gut, so ein lukratives Angebot nehme ich an. Wo ich dann wieder sagen muss, finde ich cool, bin ich sehr, sehr happy, dass Messi diesen Weg nicht gegangen ist, wie alle anderen gerade Richtung Wüste, sondern eben in die MLS, wo für mich eben eher noch diese Fußballkultur gelebt wird und wo ich den Schritt dann eher noch verstehe. Klar, ist da auch Geld, selbstverständlich, im Spiel bei Inter Miami, aber wie du ja auch schon erzählt hast, Hannes, du hast ja live schon berichtet, das wird schon mehr gelebt, also das ist schon mehr so ein Ding und vor allem muss man auch sagen, insbesondere Frauenfußball ist in Amerika ein Riesending, also die sind ja auch extrem, extrem erfolgreich und in allen Schulen sind wirklich viele, viele Mädchen, die Fußball spielen. Ich glaube, bei den Jungs kommt das auch immer nach und nach. Und deshalb, ich sehe da, finde ich sehr cool, dass er den Schritt gemacht hat, nicht in die Wüste zu gehen, sondern nach Miami, weil da eben der Fußball noch mehr gelebt wird als Fußball tatsächlich.
Da muss ich auch echt sagen, da gebe ich den ganzen Memes, die sagen, dass Messi sogar im Retiring stärker ist als Ronaldo, ein bisschen recht. Ich mich jetzt auch gefreut, wenn Ronaldo zum Beispiel jetzt entweder nach Portugal oder in die USA gewechselt wäre. Aber Jungs, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Euphorie hier ausgelöst hat. Ich habe es euch ja gesagt, die Ticketpreise für die billigsten Plätze im Stadion bei DC United kosten normalerweise mit Tax und mit Service-Fee $35. Jetzt sind die bei weit über 300. Und warte, ich kann kurz Jarvis fragen, mein Mitbewohner, der hat sich noch Tickets geholt für das Spiel. Jarvis, how much did you pay for your tickets for Inter Miami? Yeah, everything included. $110 per ticket. Oh, also hat jetzt $110 gezahlt für die Tickets. Inter Miami kommt am 8th of July, right? Ja, am 8. Juli sind die hier. Es ist verrückt, also wirklich, die Nachrichten reden nur noch davon. Es ist echt crazy. Es ist aber auch ein verrückter Transfer, weißt? Also Messi, wahrscheinlich einer der Favoriten auf dem Ballon d'Or dieses Jahr, wechselt in die MLS. Eine Liga, die sportlich gesehen sogar noch unter der saudi-arabischen Liga eingestuft wird von der FIFA. Saudi-Arabien ist, glaube ich, auf Platz 43 und MLS auf 45 oder so. Also es sind zwei Plätze Unterschied. Finde ich auch krass. Also nee, der Transfermarkt ist verrückt. Also ihr habt natürlich recht. Ja, die Spieler sind nicht mehr die Jüngsten. Also es ist nicht der 28-jährige Messi und der 29-jährige Benzema, die wechseln, sondern die sind beide 35. Aber ich finde es trotzdem crazy. Also ich finde es krass, wenn uns das jemand vor 8 Jahren gesagt hätte, das hätten wir einfach nicht geglaubt.
Ich finde es, ich schaue ja auch immer gern so ein bisschen so auf die Kontextfaktoren auch in dem Zusammenhang nochmal. Zwei Punkte auch da super interessant. Zum einen hat ja, also was ich schon geil finde, die Barcelona-Fans haben ja die vergangene Saison bei jeder 10. Minute gejubelt. damit er wieder zurückkommt, und jetzt kommt er nicht. Mit dem Argument, was ich glaube nicht stimmt, so dass er ja dann irgendwie dass Barcelona dann Schulden aufnehmen müsste. Naja, auf jeden Fall, was ich aber viel interessanter finde, ist ja, dass der Messi Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien ist. Ne? Der hat ja eigentlich schon total den krassen Bond zu Saudi-Arabien, aber geht dann nicht den Weg in die saudi-arabische Liga. Das heißt, dass ja irgendein anderer Faktor, das kann ja nicht Geld sein, eine Rolle spielen muss, warum er nicht hingegangen ist. Und ich glaube, es ist wirklich der Grund, dass Antonella gesagt hat, Messi, Leo, ich habe keinen Bock, da zu wohnen. So, man hat ja auch so Gerüchte gehört, dass Ronaldo keinen Bock mehr hat, weil halt das ein sehr restriktiver Staat ist. Ich meine, das ist ja auch keine Kritik jetzt in dem Fall. Das ist halt einfach in dem Fall so, dass es eine andere, naja, sagen wir mal, eine Kultur ist, eine andere Kultur als in Europa. Und damit muss man halt auch erstmal klarkommen. Und das könnte, finde ich, schon interessant, wenn das auch ein Entscheidungskriterium wäre.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, also Messi hat ja, keine Ahnung, wie viele Kinder. Hannes, du bist Messi-Experte. Ja, eben, also 3 Kinder. Ich meine, das ist dann schon auch eine Familie, die du auch mit dabei hast. Natürlich, also sagen ja die meisten Fußballspieler immer, dass ihre Familie auch ein großes Mitspracherecht hat, was Wechsel, Vereinswechsel angeht. Und also wie gesagt, ich war wirklich einfach nur froh, das zu hören. Aber ein Gedanke, den ich jetzt gerade eben noch hatte, war, jetzt haben wir Ronaldo in der Wüste, wir haben Messi in der MLS, wir haben Ibrahimovic beendet seine Karriere, wir haben Benzema in der Wüste, wir haben Kanté in der Wüste. Haben wir jetzt endlich diesen Generationenwechsel in der Top-Top-Top-Klasse Fußball?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, schon in den letzten Jahren hat sich das angedeutet mit Mbappé, mit Haaland, aber auch mit jemandem, zum Beispiel so jemand wie Rafael Leão, der einfach, glaube ich, auch gerade was, das habe ich auch heute gelesen, fand ich auch interessant, der hat auch, was so soziale Medien angeht, schon eine ganz andere Generation erreicht mit seinen Dribblings. Hat übrigens die meisten Dribblings vor allem in der Champions League diese Saison, 39. Das ist ja auch wichtig für TikTok, für kurze Videos und so weiter, nur mal nebenbei. Ich glaube, dass da ein Generationenwechsel auf jeden Fall vollzogen wurde. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich meine, der Sinn der Sache ist ja, dass diese Ligen an Attraktivität gewinnen. Aber meine These ist, glaube ich, dass trotz allem die europäischen Ligen, die Leute schauen die europäischen Ligen.
Eben, ja, also selbstverständlich.
Klar. Vergleich jetzt zu China damals, die ja damals eben dieses Experiment gewagt haben, aber letztlich dann nicht erfolgreich waren und jetzt wieder in europäischen Fußball investieren, die chinesischen Investoren. Glaube ich, der Unterschied ist natürlich, dass du jetzt noch krassere Spieler hast mit Ronaldo und Messi, die in diesen jeweiligen Ligen aktiv sind. Aber ganz ehrlich, erstens wegen Zeitverschiebung und zweitens wegen einfach der Attraktivität wird weiterhin die fucking europäischen Ligen halt attraktiv bleiben und die anderen halt genauso, wie es gerade ist, sein.
Ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Zu deinem Take will ich gerne 2 Sachen sagen. Erstens, wir haben auf jeden Fall, sind wir jetzt am Ende eines Generationswechsels. Ich würde sagen, für mich persönlich ist es dann, wenn auch Manuel Neuer zurücktritt, dann ist offiziell so diese eine Horde an ganzen Weltklasse-Spielern aus dem europäischen Fußball raus. Ich glaube, ich habe euch das Video geschickt, was die Champions League, also die UEFA, dem Messi und Ronaldo gewidmet hat. Es ist schon, also ist es für euch schade? Für mich ist es schon schade, weißt du? Also mein Leben besteht seit, keine Ahnung, 16 Jahren aus Fußball, 17 Jahren aus Fußball, und die beiden spielen seitdem schon immer eine sehr große Rolle. Jetzt ist es ein bisschen vorbei, vielleicht noch in der Nationalmannschaft, aber ich finde es schon sad. Und zu dem zweiten, Nord, du hast absolut recht. Also es wird, glaube ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, in unserer Lebenszeit keine Club-Competition geben, die so interessant ist und so viele Leute anzieht wie die Champions League. Und solange die in Europa halt gespielt wird, ist das die Anlaufstelle Nummer 1 für junge Spieler, die sich beweisen wollen, und für das große Publikum, was sich diese Spiele anschauen will.
Ja, also Hannes, dazu nur kurz zu dir, zu dem Punkt, ich verstehe, dass du sad bist. Ich fand es irgendwie nicht so traurig, weil insbesondere bei Messi und Ronaldo jetzt einfach die letzten 2-3 Jahre halt sportlich gesehen, jetzt das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Klar, Messi wurde noch Weltmeister, will man ihm nicht absprechen, selbstverständlich. Aber jetzt auf Clubfußball, er hat nicht mehr so geglänzt wie in Barcelona. Und das war auch viel Nebengeräusche dabei, Unzufriedenheit in der Mannschaft, ähnliche Geschichten. So bei Ronaldo dieses unsägliche Interview in Manchester, wo er nur noch verbrannte Erde hinter sich gelassen hat. Deshalb, ich bin eher froh eigentlich, dass die zwei so ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht gehen und jetzt wirklich Platz machen für die neue Generation, denn jetzt wirklich mal auch bei den zukünftigen Ballon d'Or-Wahlen dann halt einfach mal ganz andere Leute auf der Bühne stehen werden. Auf einmal werden halt einfach 2-3 Plätze frei werden unter den Kandidaten, wo dann vielleicht auch mal die ein oder andere Überraschung rüberkommt. Deshalb, ich habe da richtig Bock drauf, und wo du gerade noch gesagt hast, für dich kommt der Generationenwechsel, wenn Spieler wie Neuer dann noch wechseln und vielleicht auch Müller. Für mich ist es so mit Groß verbunden. Groß, Modric, die zwei wenn die dann mal noch irgendwann sagen, okay, jetzt ist genug und ihre Kickschuhe an den Nagel hängen, das ist dann auch nochmal so ein Schritt.
Thomas Müller.
Ja, eben, habe ich dir gerade auch noch gesagt, Müller auch noch. Aber dann noch klar zu dir, Brian, du kannst als Liga keine Attraktivität generieren, nur weil du dir alternde Topstars für unfassbar viel Geld in deine schlechte Liga holst. Attraktivität im Fußball generierst du immer noch über Leistung. Darüber hat sich der DFB jahrelang den Kopf zerbrochen, wie sie ihr Image wieder aufbessern können. Bei den Fans haben irgendwelche Marketing-Sprüche oder keine Ahnung was oder PR-Arbeit versucht, hat alles nicht funktioniert. Im Fußball generierst du immer noch Aufmerksamkeit und Attraktivität über Leistung. Spielst du gut Fußball, spielst du guten Fußball, spielst du schönen Fußball, reißt du die Leute mit, dann ist es halt immer noch ein emotionaler Sport und dann hast du auch die Attraktivität und dann schauen die Leute auch in deine Liga. Nicht, wenn du dir einen Ende 30-jährigen Ronaldo für unfassbar viel Geld in die Wüste holst.
Ja, nee, warte, das hast du auf jeden Fall recht. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht 2 Minuten dafür verlieren können. Es ist ja neben dem Champions-League-Finale Fußball immer noch nicht vorbei. Wir haben ja Länderspiele in den nächsten Wochen. meint ihr, das interessiert irgendjemanden?
Nein.
Obwohl, also die DFB bestreitet hier 1000. Spiel. Weißt du, das ist auch nicht kacke. Also eine coole Zahl. 1000 ist eine coole Zahl.
Ich sag euch was, ich weiß nicht, ob ich die Spiele schauen werde, aber eigentlich, ich muss leider sagen, habe ich Bock auf die Nazio. Ich hab Bock, vor allem auch deswegen, weil nächstes Jahr EM ist und irgendwie, ich glaube immer noch fest daran, das ist eins der besten Teams der Welt, die haben geile Spieler, das wird, ich habe irgendwie die Hoffnung nicht aufgegeben, ich glaube, dass nächstes Jahr Brandt und Havertz die Drehs, Alter, zusammen mit, da macht der Bruder von Julian Brandt, macht dann das Winnerfoto, werden den Pokal in die Hände halten. Glaubt dran. Da wird der Bruder von Julian Brandt stehen und wird das Foto machen, weil der macht doch immer die Fotos von denen auf Insta. Der ist doch Fotograf und es wird geil. Ich habe irgendwie Bock. Ich habe sowieso Bock auf diese EM und ich habe ein gutes Gefühl. Ich sag's, wie es ist und deshalb freue ich mich auf die Spiele.
Unabhängig davon, dass ich mit der Nationalmannschaft in den letzten Jahren etwas den Band gebrochen habe und natürlich insbesondere mit der WM in Katar, habe ich, glaube ich, noch nie Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft angeschaut. Deshalb frag mich nochmal, Hannes, wenn es auf die EM zugeht hier in Deutschland. Dann, ich habe mich tatsächlich als Volunteer angemeldet. Also ich werde safe irgendwo mithelfen. Hannes, du meldest dich auch noch mit an. Können wir hier im Stadion irgendwie, was weiß ich, Bier verkaufen oder sowas? Ja, nee. Frag mich dann nochmal. Ich glaube, dann kommt wirklich Bock auf und Laune auf und dann wird es wirklich nice.
Ich wollte auch gerade vorschlagen, dass wir uns vielleicht schon nach Tickets ausschauen. Ich war damals bei der EM 2020/21 in Sevilla. Da habe ich Portugal gegen Belgien geschaut. Das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Und ich glaube, in Deutschland, vor allem in Berlin, EM, richtig geiles Ding. Also vor allem richtig geil, dass wir in der Vorrunde, wie wir schon gesprochen haben, gegen Slowakei, Nordirland und Portugal rausfliegen.
Also mit der Prognose für die EM 2024 können wir, glaube ich, getrost übergehen zu unserer Lieblingskategorie. Kommen wir zu unseren Spielern der Woche. Hannes, du fängst heute an.
Alles klar. Ich habe ja gesagt, dass mir noch nicht ganz so klar war, welchen Spieler der Woche ich nehme. Aber es gab einen Spieler, der kam jetzt öfters in den Medien vor, weil er mit West Ham, glaube ich, genau, West Ham war es, den Conference-Pokal geholt hat, die Conference League geholt hat. Und mein Spieler der Woche ist Emerson Palmieri. Könnt ihr euch denken, warum er es ist?
Ecuadorianer.
Also nein, ihr Schmocks. Emerson Palmieri war ein Spieler vom FC Chelsea und ist der erste Spieler, der, so wie Mourinho als erster Coach, alle 3 UEFA-Trophäen holt. Er war Champions-League-Sieger mit Chelsea, er wurde Europa-League-Sieger und jetzt hat er noch die Conference League gewonnen. Deswegen ist er der erste Spieler, dem dieses Triple gelingt.
Mit wem hat er die Europa League gewonnen? Kurze Nachfrage.
Weißt ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. deswegen habe ich es ja bewusst übersprungen.
Kommt klassischerweise in die Shownotes.
Genau, kommt klassischerweise in die Shownotes. Aber nee, deswegen ist Emerson Palmieri mein Spieler der Woche.
Komm, Brian, dann mache ich mal weiter, weil ich Angst habe, dass du mir meinen Spieler der Woche klaust. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, einer der Größten, die unser Sport je gesehen hat, verlässt die große Bühne des Fußballs. Hochemotionale Bilder aus Mailand. Also ich fand, es war wirklich krass. Ich weiß nicht, ob ihr die Verabschiedung von Ibra gesehen habt auf YouTube oder ähnliches. Also das war wirklich unglaublich, dass er nochmal dieses Comeback gibt. Hat wirklich niemand erwartet nach seiner Zeit in LA Galaxy, dass er nochmal so sich auf europäischer Bühne präsentiert. Und ja, war krass. Und er hat natürlich bei seinem Abschied wurde er von den Fans von Hellas Verona, die auch im Stadion waren, ausgebuht. Und er hat natürlich die große Bühne Fußball so verlassen, wie man ihn kennt, indem er zu ihm gesagt hat, boot weiter, mich zu sehen ist der größte Moment eures Jahres. Zlatan Ibrahimovic, Spieler der Woche.
Das wäre übrigens ein gutes Einstiegszitat gewesen.
Ja.
Kommt, ich habe auch gerade gedacht, auch nochmal, vielleicht werden wir am Ende Zlatan mehr vermissen als Messi und Ronaldo.
Doch, viel mehr Unterhaltungswert, hat viel mehr Unterhaltungswert geboten.
Kann ist so ein overrated Player. Also da gehe ich wirklich in den Krieg dafür. Der Typ ist im Top-Fußballalter nach PSG gewechselt, hat in meinen Augen nichts verloren in der Debatte, wer der beste Neuner der letzten 15 Jahre ist.
Meiner Meinung nach ist er nach Ronaldo der beste Neuner, aber...
Arrogant wie kein Zweiter. Also mich freut es, dass er endlich gegangen ist. Was ein Schmack.
Brian, dein Spieler der Woche.
Legende, nein. Also nee, Zlatan irgendwie, ich weiß nicht, der hat diesen Sport so geprägt. Ich habe das Buch auch von ihm gelesen und irgendwie, weiß nicht, besonderer Typ. Irgendwie, trotz Arroganz, irgendwie sympathischer als Messi, Ronaldo und diese ganzen Lappen da zusammen. Okay, Jungs, mein Spieler der Woche.
Nur kurz, das Thema ist so kontrovers, Jungs, da müssen wir mal eine gesonderte Folge dazu machen.
Mein Spieler der Woche hat mit der Champions League indirekt zu tun. Ihr kennt ja alle Edin Dzeko, spielt ja heute vielleicht sogar vor Romelu Lukaku. Auch einer der Top-Neuner der letzten 15 Jahre, definitiv. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Nicht der Beste vielleicht, aber man muss mal überlegen, der war 2009 deutscher Meister und spielt jetzt im Champions-League-Finale. Finde ich irgendwie auch eine funny Story. Aber es ist nicht mein Spieler der Woche, sondern die haben ja in einem magischen Dreieck damals gespielt, zusammen mit Graffite und meinem Spieler der Woche, Zvečko Muzimović. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den legendären Vorlagengeber der damaligen Saison. Ich glaube, irgendwie um die 20 Vorlagen hat er den beiden da vorne gegeben. Ist auf jeden Fall eine große Legende und ich glaube auch Serbe wie Dzeko gewesen oder so. Ich bin mir nicht
ganz sicher. Dzeko ist Bosnier.
Ja, dann war er Bosnier, genau.
Das ist gefährlich. Das ist eine Region, wo du es unterscheiden musst.
Ich nehme alles zurück. Auf jeden Fall, Zvečko Muzimović ist mein Spiel der Woche, weil ich habe gedacht, ich muss mal wieder so ein bisschen so einen Kultspieler einbringen und das war schon irgendwie auch so die Legende damals. War geil.
Brian, ich schaue gerade etwas fragend, weil ich mich beschwingt das Gefühl, dass wir Muzimović schon mal hatten.
Nee, noch nicht.
Nein.
Bro. Sicher? Wir hatten schon mal einen aus der Saison Wolfsburg, hatten wir safe schon mal drin.
Grafit vielleicht, aber nichts. Also Muzimović ist ja auch jemand, der auch immer ein bisschen unter
Salihovic. Vergiss es. Falsch, ich habe verwechselt. Egal. Herrlich, drei wunderbare Spieler der Woche. Eine wunderbare Folge. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Jetzt merkt man erst, wie einem das gefehlt hat, die letzten drei Wochen eigentlich. Also,
mega.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft wieder Mühe geben, dass wir es wieder eher schaffen, zusammenzukommen. Bevor ich euch alle ins Champions-League-Finale entlasse, würde ich euch noch einen letzten Fun-Fact auf den Weg geben. In den letzten 10 Jahren hat jedes Jahr ein Kroate die Champions League gewonnen. Und der einzige Kroate, der dieses Jahr die Chance darauf hat, ist wer?
Oh, der spielt auf jeden Fall bei Mailand und heißt...
Mit der Nummer Ivan...
Perisic?
Nein. Perisic ist bei Tottenham.
Hä, ist der nicht mehr bei Mailand?
Nee, der ist bei Tottenham.
Oh, scheiße. Brian, das musst du rausschneiden.
Nein, aber es ist tatsächlich ein Kroate bei Inter Mailand, aber ich weiß nicht, wer.
Es gab ja eine Statistik, warum gewinnt City, und da war so Haaland, Pep Guardiola und noch was, warum gewinnt Inter Mailand, weil sie einen Kroaten in der Mannschaft haben.
Und weil sie das Ei-Video für sich entschieden haben.
Kann jetzt mir mal jemand sagen, wer dieser Kroate ist, der bei Inter Mailand spielt schnell?
Du sagst doch immer, man soll sich besser vorbereiten.
Marcelo Brozovic.
Ah, scheiße. Ja, okay. Ja, entschuldige. Also, ich nehme natürlich alles zurück. Aber wir haben ja natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit, wisst ihr ja, gell?
Ja.
Nee, also, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr auf jeden Fall, ob es das 11. Jahr in Folge ein Kroate geschafft hat, die Champions League zu holen oder nicht. Wir werden in der nächsten Folge drüber reden. Jungs, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend. Ich denke, wir werden auf jeden Fall korrespondieren, während und nach dem Spielen. Schöne Grüße nach Washington, schöne Grüße nach Konstanz. Genießt die schönen Tage.
Jungs, von mir auch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich zu unserer regulären Aufnahmezeit nächste Woche.
Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Macht's gut und bis dann.
Ciao.